das finde ich immer ganz klasse, drei Generationen, also wenn wirklich die Großeltern mit den Eltern und den Kindern zusammenkommen und da gibt es dann tolle Szenen, dass dann die Kinder beim Aufsetzen der Brille der Omi helfen und danach erzählt dann die Omi, was sie in ihrer Jugend in Köln erlebt hat und wie für sie das damals war und auf einmal ist da eine ganz neue Ebene da, weil man auf einmal auch als Kind versteht, ach krass, das war damals ja alles ganz anders aus hier in Köln und das ganz toll, was sich da einfach vor unserem Laden dann auch für Gespräche ergeben und man da so ab und zu mal ein bisschen die Lausche aufspannt.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Haben Sie schon mal überlegt, eine Zeitreise anzutreten, sei es in die Zukunft oder auch in die Vergangenheit? Heute ist bei uns zu Gast Jonas Rothe und er bietet solche Zeitreisen an. Nicht in die Zukunft, allerdings in die Vergangenheit, ins Köln der 1920er Jahre mit seinem Unternehmen TimeRide. Hallo Jonas, freut mich, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Zeitreisen, also wie muss man sich das bei euch vorstellen? Man geht zu euch am Altermarkt, habt ihr euer Ladenlokal, tritt da ein, findet eine historische Straßenbahn vor und ihr nehmt einen mit in das Jahr 1926. Wie kann das gelingen?
Ja, bei uns ist immer ganz wichtig, dass man quasi mit dem über die Schwelle treten eigentlich schon in dieser Zeit mittendrin ist. Also man wird bei uns ganz viel Dekorationsbau finden, der natürlich erstmal die Faszination der 1920er Jahre wieder zurückholt und einen zurückbringt. Und das Highlight ist eine Straßenbahnfahrt durch das alte Köln, wie es vor dem Krieg aussah, nämlich genau im Jahr 1926 und nicht zu irgendeinem Tag, sondern zum Rosenmontag 1926. Das muss man sich damals so vorstellen. Auch damals gab es natürlich tiefe Krisen, nicht nur eine Krise, nicht nur eine Pandemie mit der spanischen Grippe, sondern natürlich vorher der Erste Weltkrieg, der tiefe Einschnitte gemacht hat, dann eben die spanische Grippe, dann die Inflation, also die Leute waren damals echt gebeutelt und hier im Rheinland ganz besonders durch die Besatzung der Briten, die eben noch bis 1926 hier das Rheinland besetzt hielten nach dem Ersten Weltkrieg und in der Zeit 12 Jahre lang kein Karneval, das muss man sich heutzutage mal vorstellen, wir waren jetzt die letzten 2 Jahre schon wirklich gebeutelt, aber 12 Jahre lang kein Karneval. Und dann kam das Jahr 1926 und zum allerersten Mal noch sehr improvisiert, man hatte nur sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit, ist dieser Karneval wieder zurückgekommen in die Stadt und hat sich wirklich so eine Erleichterung breit gemacht. Und das einmal wieder zu erleben, das machen wir möglich und nicht auf irgendeine Art und Weise mit einem Film, sondern eben mit Virtual Reality Brillen.
Okay, da müssen wir gleich mal, also das Erste, was du erzählt hast, da könnte man sagen, ja, dann kann man ja auch ins Heimatmuseum gehen. Ne? Dann hat man auch quasi den historischen Kontext hat man hergestellt. Du hast sehr viel schon erzählt, was diese spezielle Zeit, diese Epoche ausmacht zwischen den beiden Weltkriegen. Aber ihr arbeitet mit einer Technik, du hast es eben erwähnt, Virtual Reality, also man setzt sich so eine Datenbrille auf und hat das Gefühl, man steht tatsächlich im Köln dieser Jahre. Und jetzt kannst du vielleicht mal erklären, was das genau ist. Diese Brillen kennt man wahrscheinlich eher aus Computerspielen bisher, ne?
Absolut. Sie sind eigentlich, so muss man ja sagen, aus dem Gaming-Bereich gekommen. Und bei uns war eben damals die Idee, fürs Gaming ist das schön und gut. Und der ein oder andere bei uns im Unternehmen gamet auch sehr gerne. Aber wir waren eigentlich diese Idee, eine Zeitreise zu machen. Und das ist eben das Besondere an dieser Brille. Man muss sich das so vorstellen, wer so eine Brille noch nie aufhatte, der kann sich das vorstellen, man setzt die wirklich sozusagen vor die Augen auf und das Besondere ist, dass man jetzt wirklich mitten im Geschehen ist. Das heißt, man kann sich wie im wirklichen Leben links, rechts, oben, unten umschauen und ist man selber sozusagen der Mittelpunkt der Szenerie. Und ja, je nachdem, für was man sich interessiert, interessiere ich mich für die Architektur, wie sahen die Kölner Häuser zur damaligen Zeit aus, interessiere ich mich für das Leben. Wir kommen natürlich an Marktplatzgeschehen vorbei, wir sind am Ende am Neumarkt, wo dann tatsächlich Überraschung der Prinz Karneval auch zu sehen ist. Und da kann man sich eben wirklich darauf konzentrieren, was finde ich spannend, was gefällt mir an Alltagssituationen oder bin ich halt vielleicht eher der Architekturfan und möchte sehen, wie meine Stadt, wie mein Köln früher einmal aussah. Und das ist das ganz Besondere an diesen Brillen.
Das, was du jetzt beschreibst, muss ja irgendwo aber auch gestaltet worden sein. Also man, das ist ja eine Brille, die nicht durchlässig ist. Also man guckt sozusagen wie in einen Film rein. Vielleicht kennt man das so ein bisschen aus dem 3D-Kino, was es früher mal auf so Jahrmärkten gab, so eine Kuppel. Also man hat wirklich dieses Gefühl, man ist im Raum. Ich kann es beschreiben, weil ich das schon mal jetzt auch gemacht habe. Und man sieht sehr detailgetreu die damalige Szenerie. Also du hast die Häuser angesprochen. Das sind also die historischen Häuser. Da wirst du gleich nochmal erklären, glaube ich, wie ihr das gemacht habt. Sehr originalgetreu nachgestaltet. Es sind aber auch Menschen, die sich da auf den Straßen bewegen, in der damaligen Kleidung, mit den damaligen Berufen, da ist der Brikettmann zum Beispiel zu sehen. Wie kann man so eine Welt überhaupt kreieren? Wie gestaltet man die? Habt ihr das alles selbst gemacht?
Genau, also wir haben ein eigenes Produktionsteam, das haben wir sehr früh in unserer Unternehmensgeschichte entschieden, dass wir wirklich die Produktion selber gestalten wollen. Das ist uns tatsächlich eine sehr starke Herzensangelegenheit, weil wir eben auch historisch authentisch, so authentisch, wie man das halt heute rekonstruieren kann. Leider ist ja damals, zur damaligen Zeit, niemand mit einer GoPro durch das historische Köln gelaufen und hat eine Aufnahme gemacht, deswegen muss man quasi historische Zeitungsausschnitte nehmen, was waren damals wichtige Stadtgespräche, sind da an Geschichten passiert im Straßenbild, natürlich auch ganz viel Fotomaterial aus den Archiven. Und dann bauen wir Haus für Haus, Figur für Figur tatsächlich 3D nach und geben dem Ganzen aus einem 2D-Foto, wird dann tatsächlich ein 3D-Gebäude, wie zum Beispiel dem Kölner Dom, der wird dann wieder rekonstruiert, wie er damals aussah, der war ja damals noch ein bisschen heller, als er heute ist, so können wir dann tatsächlich Haus für Haus, Fassade für Fassade das alte Köln wieder zusammensetzen. Das muss man sich so vorstellen. Wir fahren so ungefähr eine Viertelstunde, 16 Minuten durch das historische Köln. Das sind ein paar Kilometer, aber jetzt auch nicht so viel. Das ist halt vom Altermarkt einmal um den Kölner Dom herum und Richtung Neumarkt dann. Das ist jetzt eine Strecke, die kann man auch gut zu Fuß laufen heute. Und trotzdem sind das halt über 1200 Häuser gewesen, die wir rekonstruiert haben. Und jetzt kann man mal raten, wie viele Häuser davon heute noch, die halt damals auch schon standen, heute noch stehen, inklusive des Kölner Doms. Hast du ein Gefühl?
Ich würde fast sagen 50.
Ja, tatsächlich sogar noch mal weniger. Also es sind 26 Häuser tatsächlich, die heute noch so stehen, inklusive des Kölner Doms. Also das ist schon Wahnsinn, was wir da auch tatsächlich an Bausubstanz durch den Weltkrieg natürlich, aber auch danach durch die Veränderungen 50er, 60er Jahren, die Stadt durchgemacht hat, was da heute noch an historischer Bausubstanz da ist. Und das kann man jetzt halt einmal wieder sehen, einerseits. Und andererseits natürlich auch versuchen wir auch das Straßenbild, verschiedene Figuren, die damals gelebt haben, authentische Figuren, Konrad Adenauer zum Beispiel wird durchaus erwähnt, aber eben auch der Prinz Karneval, aber auch ganz viele alltägliche Berufe. Du hast den Brikettmann schon angesprochen oder auch den damaligen Ritzenfeger, das waren die, die Straßenbahnschienen sozusagen sauber gehalten haben von Dreck und so weiter. Kann man sehen, und was mich total freut, dass wir tatsächlich mit Ludwig Sebus, der Kölner Grande des Karnevals tatsächlich, ihn auch, er war damals ein Jahr alt, ist 25 geboren, mit ihm haben wir auch zusammengearbeitet in der Rekonstruktion, und er taucht auch als kleiner Junge auf.
Ich glaube, er spricht auch den Film an sozusagen, ne?
Genau, er macht dann einen emotionalen Abschlusssatz, wo wir uns wirklich sehr gefreut haben, mit ihm gemeinsam im Studio das Ganze auch aufzunehmen. Und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir ihn und auch viele andere, wie zum Beispiel Björn Häuser, gewinnen konnten, mit uns diese Produktion gemeinsam zu gestalten.
Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass es 1,5 Monate gebraucht hat für eine Person am Rechner, um den Kölner Dom sozusagen für eure VR-Präsentation parat zu machen, aufzubauen. Die Zahl stimmt ungefähr, ja?
Ja, so ungefähr. Also es war so ein bisschen mehr als ein Monat. Aber das war schon, ist sehr aufwendig. Also ein Kölner Dom kann man sich vorstellen, man hat den Vorteil, dass gotische Form, das ist nicht nur beim Kölner Dom so, immer wieder vorkommen. Und da kann man natürlich digital etwas schneller bauen als tatsächlich im wahren Bau. Natürlich ist das sehr, sehr aufwendig, so ein Gebäude. Wir mussten es ja Gott sei Dank nur von außen bauen und nicht von innen zu rekonstruieren, wie das damals aussah. Und vor allen Dingen natürlich dann zusätzlich dazu die komplette Umgebung. Die Domplatte gab es ja damals noch nicht. Der Petersbrunnen, der ja heute seitlich steht, stand noch hinten sozusagen Richtung Hohenzollernbrücke. Und also das alles zu rekonstruieren, diese ganze Parkanlage, will ich mal sagen, die um den Dom herum war, es war ja sehr grün, ja. Wiederherzustellen, das ist schon eine ganz immense Arbeit.
Ich muss auch sagen, also der Hauptbahnhof hat mich fasziniert, den dann zu sehen. Und so wie der Dom damals aussah, da würde man sich wünschen, er sehe heute so aus, ehrlich gesagt. Also auch das Drumherum. Also das war mein Eindruck zumindest. Jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise, nur eine kleine, ins Jahr 1986. Und zwar dein Geburtsjahr. Du bist in Dresden geboren. Mhm. Man kann also sagen, kurz vor der Wende. Hast die Kindheit dann auch im Osten verbracht. Bist du sozusagen nach Wende geprägt auf eine Art?
Auf jeden Fall natürlich. Also meine komplette Familie kommt auch daher und wohnt auch noch zum sehr großen Teil dort. Und ja, also ich bin bis zum Abitur 2006 in Dresden gewesen, habe sozusagen meine Ausbildung im Dresdner Kreuzchor. Das ist, wer nicht kennt, einer der bekannten großen fünf Knabenchöre in Deutschland und neben dem Thomaner Chor Leipzig oder den Regensburger Domspatzen eines der großen Knabenchorinstitutionen. Und dort durfte ich meine erste Leidenschaft, nämlich die Musik, voll ausleben und habe da tolle Erlebnisse machen können, war mit dem Chor in den USA 1999, durfte an der Semperoper und an der Komischen Oper Berlin in der Zauberflöte, da gibt es ja die drei Knaben, da durfte ich damals mitsingen und das waren ganz tolle Erlebnisse, die mich geprägt haben und die ich auf jeden Fall in meinem Leben nicht missen möchte und habe mich dann entschieden gegen eine Ausbildung sozusagen auf der Bühne, ich habe durchaus überlegt, Gesang zu studieren, habe mich dann aber dagegen entschieden, quasi hinter die Kulissen zu wechseln und habe dann Kultur- und Musikmanagement in Freiburg und in München studiert. Und ja, das war dann wirklich so dieses prägende Studium für mich, wo ich dann eben auch meinen damaligen Professor kennengelernt habe, zu dem ich dann in eine Kulturberatung, also die tatsächlich verschiedenste Kulturinstitution, unter anderem auch die Bühnen der Stadt Köln tatsächlich haben wir damals beraten.
Die Firma heißt Aktori, glaube ich.
Aktori, genau.
Gibt's
und,
die noch?
Die gibt es auch tatsächlich immer noch und ist auch, soweit ich zumindest weiß, sehr erfolgreich und ich bin sehr stolz, dass wir bis heute Geschäftspartner sind und mein damaliger Professor mittlerweile Geschäftspartner ist und wir jetzt mittlerweile ja seit, ich glaube, 13, 14 Jahren zusammen den Weg gehen und das ist ganz toll und sie unterstützen uns auch immer ganz großartig im weiteren Ausbau und Wachstum von Timeride.
Ja, jetzt hast du sozusagen im Schnelldurchlauf auch dein ganzes Leben einmal erzählt, jetzt sind wir doch wieder hier, wo wir sind. Ich wollte eigentlich nochmal kurz auch ein bisschen ergründen, wo deine Leidenschaft für dieses Geschichtliche herkommt. Man kann es aber schon sicherlich auch sich ableiten aus dem Kulturinteresse, erst als Sänger, als Kulturschaffender selbst und dann, wie du sagst, Kulturmanager. Ja, du hast, glaube ich, in der Masterarbeit dich beschäftigt mit der Art und Weise, wie ein modernes Museum sein könnte. Das war also auch so ein bisschen futuristisch gedacht und da bist du schon auf solche 360-Grad-Erlebnisse, dieses Eintauchen gestoßen. Kannst du das nochmal beschreiben?
Genau, also in der Masterarbeit haben wir uns damals, ich habe das mit einem Kommilitonen zusammengeschrieben, das ist dann echt auch ein fetter Schinken geworden, muss man sagen, haben wir uns sehr, sehr viel gar nicht über die Allgemeinheit, wohin sich Museen entwickeln, sondern es ging sehr, sehr konkret um ein Konzept. Das haben wir auch in einem theoretischen Beispiel auch mal durchdekliniert inhaltlich. Es ging tatsächlich um ein historisches Museum, das zu schaffen. Und da ging es weniger um die Ausstellung von Artefakten, sondern tatsächlich das Eintauchen in verschiedene Zeiten. Und tatsächlich haben wir damals noch so in 360 Grad Panoramen mit Beamern sozusagen gedacht. Man kennt ja diese, ist ja auch eine sehr alte Tradition, diese Panoramen, die 360 Grad sind, eher als Gemälde, das man vor allen Dingen im 19. Jahrhundert angewendet hat. Und die Idee war damals tatsächlich zu sagen, okay, wie funktioniert das denn, wenn wir ein Bewegtbild draus machen und dass man wirklich in der Mitte steht und quasi in die Szenerie eintauchen kann.
Gab es da die technischen Voraussetzungen schon, als er darüber nachgedacht
hat? Ja, das gab es tatsächlich schon. Da gab es auch erste auf dem Fraunhofer, gab es damals schon ein sehr schlaues und gutes System, natürlich auch sehr preisintensiv. Und wir haben das auch damals wirklich auch durchkalkuliert, also wirklich auch ein Geschäftsmodell dahinter gestellt, mal zu gucken, was kostet das eigentlich, sowas aufzubauen. Das wäre sehr spannend. Also wir haben es sowohl inhaltlich, technisch wie auch finanziell einmal sozusagen im wissenschaftlichen Rahmen durchgeprüft. Und das sind dann viele, viele hunderte Seiten geworden. Und wie das so ist mit so einer wissenschaftlichen Arbeit, das kommt dann in die Schublade und der Ernst des Lebens beginnt. Aber diese Idee, dass damals Eintauchen in eine Zeit, in eine Geschichte, die ist immer bei mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben.
Das heißt, ihr habt das nicht irgendwie über deine Beratungsfirma Aktori irgendwie mal angeraten zu machen, könntet ihr nicht euch so eine Ausstellung mal vorstellen? Oder?
Also wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber man muss auch sagen, Aktori ist eine Beratung und schreiben zwar Konzepte, aber sind keine Umsetzer in dem Sinne. Und wir hatten das immer wieder im Gedanken und dann war eben wirklich der Moment, ich glaube, dass es 2014 rum war, wo ich dann zufällig den ersten Prototypen der VR-Brille auf hatte. Also man muss wissen dazu, dass ja die VR-Brillen wirklich noch, obwohl der Gedanke sehr, sehr lang schon schon bestehend und auch letztlich aus dem Science-Fiction, wie so vieles kommt. Aber erst 2016, zum Weihnachtsgeschäft 2016, die erste Konsumentenbrille tatsächlich auf dem Markt erschienen ist. Das heißt, 2014 waren wir damals noch wirklich im Prototypenstadium mit der VR-Brille und das war so, ich sage mal so faustgroße Pixel gefühlt. Also es war noch von der Grafik her ganz, ganz rudimentär und am Anfang. Aber die Idee fand ich total begeisternd, weil man eben wirklich das Ding aufsetzt und wenn man sich einmal überwindet, so ein globiges Ding auf den Kopf zu schnallen, dann ist man halt mittendrin und man kann sich wirklich umschauen und das ist wie das reale Leben. Und da kam eben, statt in einer Rotunde zu stehen, die man mit vielen, vielen Beamern zu einem Bewegtbild macht, habe ich nur noch ein technisches Gerät, was ich eben aufsetzen kann und dann eben mich wirklich umschauen kann und da wirklich im 3D-Raum bin. Und jetzt kommt die Idee dazu, dass man wirklich sagt, okay, und jetzt bin ich in einer historischen Situation, in wie halt das Köln halt früher war und kann halt wirklich einmal eintauchen und habe das Gefühl, halt da zu sein, tatsächlich ein gewisses Präsenzgefühl in der Vergangenheit zu sein und somit halt eigentlich quasi, auch wenn digital, selber zum Zeitzeuge zu werden. Und das war die Idee von TimeRide, die da geboren wurde in dem Moment.
Die wurde ja in München geboren, da hast du zu der Zeit dort gelebt, gearbeitet, aber den ersten Standort habt ihr in Köln eröffnet. Ihr seid mittlerweile in 5 deutschen Städten, aber Köln war die erste. Warum fiel die Wahl hier aufs Rheinland und auf Köln?
Ja, man muss sagen, dass es tatsächlich 2 Gründe gab. Das eine war tatsächlich ein rein wirklich analytischer Grund. Wir haben uns natürlich verschiedenste Städte deutschlandweit angeschaut. Der erwähnte Geschäftspartner wollte natürlich, weil er Münchner durch und durch ist, Professor Lausberg, also auch der Gründer von Aktori. Der wollte natürlich sehr, sehr gerne, dass wir in München starten, weil es halt auch natürlich eine gewisse Nähe gibt zu Aktori und so weiter. Und das war immer das Thema. Aber wie wir alle wissen, der Immobilienmarkt in München ist durchaus nicht ganz leicht. Und nicht ganz preiswert, um es mal so zu sagen. Und ich habe mir einfach, bin durch Deutschland gefahren, habe mir verschiedenste Städte angeschaut, kannte ja Köln auch durch Beratungsprojekte hier auch schon recht gut. Und wir hatten einfach dann die Möglichkeit am Altermarkt, da stand damals nach der Schlecker-Pleite, also vorher war in unserem heutigen Laden Schlecker, direkt am Altermarkt sozusagen das Zentrale, ne, wenn man von Jan von Wertbrunnen,
aufs Rathaus praktisch,
genau, ne, wenn man vom direkt am Jan von Wertbrunnen sozusagen, vis-à-vis zum Rathaus, das ist so schräg gegenüber. Also Frau Reker kann quasi bei uns in unser Sensium hineinschauen. Ja, dass diese Chance gab es die haben wir beim Schopfe gepackt und haben gesagt, Mensch Köln, und haben natürlich uns auch angeschaut, wie funktioniert der Markt hier und ich muss jetzt kein Hehl draus machen, dass natürlich die Kölnerinnen und Kölner einen ganz besonderen Bezug zu ihrer Stadt und zu der Geschichte ihrer Stadt haben und ich bin heute sehr, sehr glücklich, dass wir in Köln gestartet sind, muss ich wirklich so sagen. Und ich lebe ja jetzt auch seit vielen, vielen Jahren, also seit TimeRide-Gründung sozusagen hier in Köln. Fühle mich persönlich pudelwohl. Und natürlich muss ich auch sagen, bin ich sehr glücklich, wie die Kölnerinnen und Kölner das Ganze angenommen haben.
Ist das denn, wenn ich das kurz unterbrechen darf, am Altermarkt seid ihr, da habt ihr sowohl natürlich Kölner, die da gerne auch hingehen, aber auch ganz viel Touristen, die da, sei es Tagesgäste oder auch vielleicht Gruppen, die da mit dem Bus reinkommen und so. Worauf zielt ihr da? Sind das vornehmlich die Kölnerinnen und Kölner, die ihr mal überzeugen wollt, eine Zeitreise ins alte Köln zu machen? Oder sind das die Zufallskunden? Oder sind das auch tatsächlich richtig Busladungen, die ihr da abfangt?
Ich sag's mal ganz kurz, alles. Das ist ja tatsächlich das Spannende bei uns, dass wir tatsächlich uns aus verschiedenen Zielgruppen zusammensetzen. Das macht's sehr interessant, vor allen Dingen durchaus auch Familien, egal ob sie jetzt aus einem touristischen Grund in Köln sind oder eben auch eine Kölner Familie oder aus dem Umland haben wir ganz viele, die einfach mal einen Tagesausflug nach Köln machen und sagen, Mensch, hier haben wir was Geschichtliches, was mal anders aufbereitet ist. Ich will jetzt überhaupt gar nicht sagen, besser oder schlechter als ein Museum, aber es ist eben ganz anders, weil wir halt wirklich tatsächlich die Rekonstruktion eines Stadtbildes von damals haben und ich halt selber eintauchen kann. Und da steht nicht das Artefakt, das Museumsstück jetzt so sehr im Vordergrund. Dafür gibt es die Museen und die haben auch deswegen ihre Daseinsberechtigung total gut. Aber ich glaube, wir können eine zusätzliche Ebene dazu ergänzen und gerade für Kinder, aber eben auch für Erwachsene eine ganz, ganz schöne Mischung. Und so setzt sich das eigentlich zusammen, dass wir sowohl Familien haben, die zu uns kommen, tatsächlich auch, das finde ich immer ganz klasse, 3 Generationen, also wenn wirklich die Großeltern mit den Eltern und den Kindern zusammenkommen und da gibt es dann tolle Szenen, dass dann die Kinder beim Aufsetzen der Brille der Omi helfen und danach erzählt dann die Omi, was sie in ihrer Jugend Jugend in Köln erlebt hat und wie für sie das damals war. Und auf einmal ist da eine ganz neue Ebene da, weil man auf einmal auch als Kind versteht, ach krass, das war damals ja alles ganz anders aus hier in Köln. Und das ganz toll, was sich da einfach vor unserem Laden dann auch für Gespräche ergeben, wo man da so ab und zu mal ein bisschen die Lausche aufspannt und damit dabei ist. Das ist immer, das beseelt mich tatsächlich, das wirklich so zu sehen.
Habt ihr noch Schulklassen zu Gast?
Wir haben sehr, sehr viele Schulklassen, das ist auch wirklich toll, was natürlich für uns auch immer schön ist. Am Wochenende haben wir sehr viele Tagesausflügler, Touristen oder auch Kölnerinnen und Kölner, die natürlich jetzt unter der Woche, wenn jetzt berufstätige Eltern sind, nicht so gut zu uns kommen können. Die sind dann eher am Wochenende da und unter der Woche haben wir tatsächlich viele Reisegruppen, aber eben auch ganz besonders Schulklassen. Und ich finde es immer toll, wirklich Schulklassen zu sehen, egal in welchem Alter, ob jetzt Grundschule oder auch im Teenager-, Jugendlichenalter, je nachdem, kann man auch ganz besonders halt die Führung gestalten und das auch anpassen. Und ja, ist eine Herzensangelegenheit für uns, muss man auch zugeben. Die Tickets, die quersubventionieren wir so ein bisschen durch die normalen Tickets auch, dass das eben wirklich auch erschwinglich für die Schulklassen ist, sodass jeder da auch mitmachen kann.
Schön. Also vielleicht muss man es nochmal jetzt erklären. Du hast diesen Schleckermarkt gefunden oder Ex-Schleckermarkt, hast gesagt, tolle Chance. Jetzt stellen wir uns da mal so eine tonnenschwere Straßenbahn rein. Das ist ja so erstmal total verrückt. Also es steht buchstäblich eine historische, schwere Straßenbahn. Ich glaube, es ist ein Nachbau. Das ist, ne? Ja. Aber es ist ein schweres Gerät, steht in einem Ladenlokal. Das ist ja erstmal ein Akt. Wie kommt man auf die Idee? Warum musste das überhaupt sein? Wieso macht man nicht, ja, einfach ein Kinosaal, jeder setzt sich die Brille auf, man sieht ja eh nicht durch.
Ja, genau, diese Frage, muss ich auch zugeben, haben damals auch Geschäftspartner mir gestellt, warum muss es unbedingt die Straßenbahn sein? Ich glaube, das ist tatsächlich das, ich will jetzt nicht sagen Geheimrezept, aber das ein Erfolgsfaktor, dass wir eben nicht nur das Visuelle haben, also ich setze die Brille auf und nicht nur das Auditive, also man hört ja auch wirklich den 3D-Sound ne, aus der Geräuschkulisse, aus der Stadt, sondern eben auch die haptische Komponente haben. Ne? Also ich sitze auf dem Platz und ich spüre halt wirklich die Straßenbahn um mich herum. Ich habe eine Stange neben mir, die wird auch digital sozusagen, sehe ich die auch, die kann ich anfassen und habe halt wirklich dieses Ding. Und das macht, das schafft halt tatsächlich eine gewisse Präsenz. Wir haben das dann noch mal ein Stück weit, sagen wir mal, getoppt, dass wir tatsächlich auch dazu, ja, die heißen wirklich so, sogenannte Buttkicker unter der Straßenbahn haben, die den Ganze auch noch vibrieren. Das können wir auch einstellen, dass je nachdem, ob die Straßenbahn gerade ein bisschen schneller, langsamer fährt oder auch anhält, dass das vibriert. Halt stärker oder weniger stark wird, auch unterschiedlich vibriert.
Auch Luftzug hat man, glaube ich.
Ne? Und tatsächlich, genau, man hat im Prinzip auch so ein bisschen einen Luftzug. Das ist ja das Schöne am virtuellen Fahren. Bei uns ist es anders als in der Achterbahn, dass jeder Sitzplatz der beste Sitzplatz ist. Also wir sitzen immer vorne in der ersten Reihe, direkt neben dem Straßenbahnfahrer. Und entsprechend waren ja damals diese Straßenbahnen vorne offen. Also der Straßenbahnfahrer musste bei Wind und Wetter da draußen stehen. Und wir sitzen halt direkt neben ihm und der erklärt uns so ein bisschen auch, was wir sehen, worauf wir ein bisschen achten können. Ja, so kriege ich halt wirklich ein schönes Gefühl, eben auch dieses haptische Feedback dann auch zu haben. Und dadurch gelingt halt wirklich so dieses Gefühl, ich bin präsent in der Vergangenheit.
Also es ist schon wichtig, da dieses Gefährt drin zu haben. Das gilt auch für die anderen Standorte. Steht da auch jeweils irgendwas Vergleichbares?
Genau, wir haben tatsächlich immer ein Gefährt drin, wobei die Straßenbahn einzigartig in Köln ist. Wir haben aber zum Beispiel in Frankfurt haben wir drei sensationelle Panoramkutschen. Das waren sozusagen die ersten Hop-on-Hop-off-Busse des 19. Jahrhunderts, also wirklich touristisch damals auch genutzt. Wir haben in München einen ja, ballonartigen Pfauenwagen, der mit so einem großen Ballon hat. Das ist eine Erfindung von Ludwig II., vom Märchenkönig. Er wollte damit zu seinem Schloss fliegen. Konnte damals nie in die Realität umgesetzt werden und wir haben das jetzt so ein bisschen als Zeitreisevehikel sozusagen umgesetzt, die Idee, die er damals hatte. Und in Berlin, da sind wir, fahren wir in die 1980er Jahre, im wahrsten Sinne des Wortes fahren wir, weil da nutzen wir natürlich einen schönen 80er Jahre Bus, wie ihn der ein oder andere auch mit tatsächlich Originalsitzen aus einem historischen Bus tatsächlich haben und entsprechend habe ich auch da die haptische Komponente und da kann sich bestimmt der ein oder andere noch erinnern, wie damals die Busse aussahen und sich angefühlt haben.
Ja. Ihr habt ja darüber hinaus auch tatsächlich so eine richtige Story aufgebaut. Du hast es vorhin beschrieben, man tritt über die Schwelle und ist sofort im Jahr 1926 in Köln. Man wird schon empfangen mit Leuten, die entsprechend verkleidet, sag ich mal, also angezogen sind historisch, die auch tatsächlich so einen kölschen Singsang-Dialekt sprechen. Das sind, ja, ich glaube, Schauspieler oder angelernt zumindest, Schauspielschüler. Und man kriegt erstmal in so einem Lichtspielhaus so eine historische Einführung. Die ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man erfährt, okay, bis vor kurzem waren die Engländer hier als Besatzer, die spanische Grippe ist überstanden, deswegen ist alle atmen auf, Optimismus in den Straßen. Und dann wird man geführt in ein Hutmachergeschäft. Also ganz analog, das ist nicht mit virtuell oder so, da sind dann wirklich Hutwirkwaren da zu sehen, alte Hüte, historische Formen, auch es wird gezeigt, wie so ein Filz, wie nennt sich das genau, so ein gewaltiges Ding.
Genau, da, also das heißt, wie kann man sich vorstellen, wie eine Filzhutvorlage die wird dann tatsächlich über so ein heißes Gerät drüber gemacht.
Angedampft
und so wird die dann geformt. Ne? Und dann kann man halt so verschiedene Formen auf eine Hutform dann quasi reinmachen und so sind über Jahrhunderte Hüte gemacht worden und das ist natürlich ganz, ganz spannend, weil der Hut für uns ja an sich jetzt heute als Kleidungsform ein bisschen aus der Mode gekommen ist und für die 20er Jahre so ja die letzte Zeit war, wo man wirklich noch intensiv Hut getragen hat.
Das ist auch, glaube ich, ein Kooperationspartner, das Hutmachergeschäft Diefenbach, das in Köln.
Diefenthal, genau. Diefenthal, ja. Das ist eine alte Kölner Hutmacherfamilie, muss man sagen, in der x-ten Generation. Und wir haben uns zufällig kennengelernt, weil eben so dieses Thema Hut und wir waren da so ein bisschen auf Geschichtssuche, was können wir an schöner Geschichte erzählen. Und wir haben uns gefunden und das hat sofort von Anfang an super gepasst. Und die haben uns da ganz, ganz viel geholfen. Die historischen Rekonstruktionen einerseits und natürlich auch ganz viel das Material, also wirklich, da sind hunderte von Hüten in diesem Laden und so einen Laden mal zu rekonstruieren, wie er in den 20er Jahren tatsächlich aussah, das war total spannend und wir haben wirklich Wochenenden da gemeinsam in diesem Hutladen bei uns verbracht und da dekoriert und gemacht und getan und es wurden Sonderanfertigungen wirklich nur für uns dann eben so 20er Jahre Putz, bei den Damen heißt das ja in der damaligen Zeit Putz, Damenputz sozusagen auch gemacht, so schicke Stirnbänder, wie man sich halt so 20er Jahre, wir kennen das alle, halt vorstellt. Babylon Berlin hat vielleicht der ein oder andere gesehen, genau sowas findet man halt bei uns in unserem Hutmacherladen.
Das finde ich also wirklich auch das Gelungene, man ist erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht schon in diesem historischen Kontext, also auch wirklich drin, bevor man eben diese virtuelle Zeitreise dann anschließt. Was mich, oder ich frage mich, wie kamt ihr auf diese Epoche, auf diese Zeit? Ihr habt angefangen, eure erste Zeitreise hier in Köln war die Kaiserzeit und dann seid ihr umgestiegen auf die 20er Jahre. Man könnte ja auch sich vorstellen, viele Leute haben sicherlich Interesse am Köln der Nachkriegszeit. Warum seid ihr da nicht drauf eingestiegen? Hätte das aus geschäftlichen Gründen vielleicht nicht sogar noch mehr gezogen?
Ja, also ich glaube, wir sind immer so ein bisschen auf der Suche der, was gibt's für spannende Geschichten, was können wir erzählen und für uns war es naheliegend tatsächlich, weil das natürlich von vielen neben der Nachkriegszeit tatsächlich der Wunsch ist, wie sah denn Köln vorm Krieg aus und da liegt es natürlich nahe, die 20er Jahre auch zu wählen und dann lief uns eben diese Geschichte von 1926 tatsächlich so ein bisschen über die Füße, um es mal so zu sagen, weil wir das einfach in unseren Recherchen kam das halt so auf und dann kam so das eine zum anderen, das ist ja meistens so, dass sich dann so ein Puzzle zusammensetzt und das fanden wir so spannend, weil es auch so passend war zu dem Thema, als wir angefangen haben zu produzieren, ja, da gab es gerade die Karnevalsabsagen und so weiter und man hat ja schon gemerkt, wie eine gewisse, sagen wir mal, ich will nicht sagen Schwermütigkeit, aber eine gewisse Bleierness sozusagen über dieser Stadt auch teilweise lag und trotz des ganzen Frohsinns, der immer noch da ist und es war so ein bisschen auch ein Mutmacher für uns selber, also auch wir waren ja fast 2 Jahre mehr oder weniger geschlossen. Mal ein bisschen auf, mal ein bisschen zu, immer wieder ein großes Hin und Her und es waren keine 2 leichten Jahre, ne? Wenn man sozusagen von 100 auf 0 runtergebremst wird, dann ist es natürlich nicht leicht und zwar für uns als Unternehmen ein bisschen ein Mutmacher, das auch zu sehen, hey, in der Geschichte, es gab immer wieder schwere Zeiten, die vielleicht sogar noch viel, viel schwerer waren, als wir uns das heute vorstellen können, aber eben, es gibt auch immer wieder den Lichtblick und es gibt auch immer wieder Momente, wo das dann eben rausbricht und der Frohsinn, der, finde ich, Köln ja so krass ausmacht, dann wieder so mega cool durchbricht und das halt tatsächlich mal zu zeigen und dieses doch Improvisierte und es geht wieder voran und das war irgendwie so ein toller Mutmacher und man gesagt, hey, das ist genau das, was wir machen müssen. Wer weiß, was als nächstes dann vielleicht mal in 2-3 Jahren als nächste Produktion
kommt. Also ihr löst alle 2-3 Jahre, löst ihr so eine Story ab durch eine neue, ja?
Also es war jetzt tatsächlich so, dass wir das einfach gemacht haben. Wir hatten natürlich zugegebenermaßen ein wenig Zeit durch Corona. Wir haben jetzt auch nicht feststellen können, dass die alte Zeitreise, nenne ich sie jetzt mal, also da ging es, wie gesagt, das hast du ja schon gesagt, in die Kaiserzeit, ins Jahr 1909, wo das erste Mal ein Zeppelin über der Stadt Köln stand sozusagen und um den Dom gekreist ist, auch war auch eine tolle Zeitreise. Aber natürlich muss man auch sagen, in der Virtual Reality, es ist ja noch eine sehr junge Technologie, entwickelt sich im Moment ganz, ganz viel. Und da haben wir einfach festgestellt, wir nutzen jetzt die Zeit, um da einfach auch wieder State of the Art in der Auflösung, in den Animationen der Figuren, um noch mehr Detail zeigen zu können, nutzen wir und gehen sozusagen ein bisschen weiter in den Jahren und dann waren wir in den 20er Jahren.
Okay. Na gut, also ihr wollt auch sicherlich schöne Erlebnisse bieten, muss man auch sagen. Ihr wollt Leute ja nicht deprimieren, oder? Darum geht's auch.
Also letztlich, wir wollen natürlich immer eine emotionale Zeitreise schaffen. Also ich glaube, das gehört ganz stark dazu, dass wir, dass das Zeitreisen für mich auch immer was Emotionales ist, dass wir natürlich Momente schaffen wollen, wo ich sage, boah, krass, das habe ich mir nie so vorgestellt. Und ja, es gehört natürlich auch zu unserer Geschichte dazu, dass es schwere Zeiten gab, dass es Krisenzeiten gab. Und da ist zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, ist Time Right Go. Das ist ja tatsächlich auch so eine Corona-Idee, die wir dann umgesetzt haben, wer sich darunter nichts vorstellen kann. Das ist im Prinzip eine Stadtführung. Ich bin großer Fan von Stadtführung. Ich liebe Stadtführung, wenn ich irgendwo hingehe. Ich mache immer eine Stadtführung. Warum? Weil mir einfach jemand, der lokal vor Ort lebt und wohnt, tolle Geschichten erzählt aus der Stadt, was ich so als Tourist, wenn ich da durchlaufe, niemals erfahren würde. Und dann kommt immer der Moment bei einer Stadtführung, wo dann jemand so eine kleine Postkarte hochhält und sagt, und so sah das hier auf diesem Platz früher aus. Und alle so, hä, ich kann überhaupt nichts erkennen, was? So, und dann kam immer wieder die Idee, und die Idee ist schon tatsächlich länger bei uns in der Produktion in der Schublade gewesen, dass wir gesagt haben, hey, das geht doch eigentlich im 21. Jahrhundert besser. Ja, und dann kam Corona und einerseits haben wir dann natürlich unser Senseum in Köln neu gemacht und andererseits haben wir in der Zeit eben auch dieses Time Right Go Konzept ausprobiert. Das muss man sich vorstellen, genau. Da hieß es ja, wir müssen alles rausbringen, wir müssen alles nach Outdoor und nicht mehr Indoor bringen und so weiter, und dann darf man auch, und und dann gesagt, getan, haben wir einen ganz einfachen Prototypen gebaut und sind sozusagen mit Guides, also mit Stadtführern raus auf die Straße und stehen zum Beispiel unten am Rhein, ungefähr an der Deutzer Brücke, wo die KD auch ihr Häuschen hat, und dort setzt man dann die VR-Brille auf und wir beginnen quasi im römischen Köln, also 300 nach Christus, wo tatsächlich da diese allererste Brücke über den Rhein führt, und man sieht auf einmal statt der heutigen Kölner Silhouette die römische Silhouette, wie sie damals aussah, und kann halt den Tempel sehen und das Prätorium sehen, und das ist ganz spannend, weil man auf einmal wirklich an Ort und Stelle sieht und das vor sich sieht und wirklich so einen Vorher-Nachher-Vergleich im Grunde genommen hat. Und das war so ein bisschen das Thema. Und da, und jetzt schließe ich den Kreis, zeigen wir durchaus auch das zerstörte Köln. Wir gehen einfach mal sozusagen durch die Zeit komplett durch, also multiepochal, beginnen bei den Römern übers Mittelalter und landen dann eben auch bei 1945. Und zeigen eben mal, wie es war, wenn man auf dem Altermarkt steht, wie weit man, welche weiten Blickachsen man hatte, bis runter zum Rhein, bis rüber zum Dom, kann den Dom eigentlich komplett sehen tatsächlich, also was da alles in Anführungszeichen freigeräumt war, das ist schon immens, und das ist so ein emotionaler Moment, der schon echt, glaube ich, bei vielen auch ein tiefes Durchatmen bringt und eben nicht nur das Schöne und das Freudige ist, sondern eben auch das ein emotionaler Punkt ist. Aber ich bin davon fest überzeugt, das gehört zu unserer Geschichte dazu, und wir wollen das auch im Gedächtnis behalten. Und umso wichtiger ist es dann, wenn man die Brille wieder absetzt und sieht, hey, ja, das ist heute unser Köln und es ist auch schön, und früher war nicht immer nur alles besser.
Ihr seid auch in Dresden, deiner Geburtsstadt. Da macht ihr eine Barockführung, glaube ich, ne?
Genau, da sind wir tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Location. Da sind wir gegenüber vom Zwinger direkt im Taschenbergpalais. Das Taschenbergpalais ist ein wichtiges Gebäude. Steht direkt neben dem Schloss und dem Zwinger eben. Das hat August der Starke, das ist im Prinzip der große, wichtige Herrscher, der das ganze Barocke sozusagen angeschoben hat in Dresden und eben zu dieser barocken Residenz angefangen hat auszubauen. Sein Sohn hat das dann fortgesetzt, hat das für seine Mätresse, die Gräfin Kosel, bauen lassen. Und da haben wir tatsächlich ein sehr schönes, dekoriertes, barockes Senseum, also Ladenlokal, wo man reingehen kann. Und dort fährt man tatsächlich in einer prunkvollen goldenen Kutsche zu einem großen Fest. Man hatte damals noch richtig gefeiert, gab eine Hochzeit zwischen dem Hause Wettin, also dem Adelsgeschlecht von Sachsen, und den Habsburgern, den Österreichern, also wirklich zwei hochrangige Adelsfamilien des Barocks. Und ja, die beiden, da wurde eben der Kronprinz und eine Prinzessin aus Habsburg verheiratet, und da hat man ganze 4 Wochen am Stück durchgefeiert. Die hatten noch richtiges Stehvermögen. Und ja, da zeigen wir ein Fest im Zwinger tatsächlich, und dann fährt man eben mit dieser tollen goldenen Kutsche hinein und ist halt Gast dieses Festes, und am Ende begegnet man natürlich August dem Starken.
Das klingt gut. Jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen auch aufs Geschäftliche kommen, denn ihr seid ja quasi, ihr macht das ja nicht im städtischen Auftrag sozusagen und werdet da öffentlich gefördert. Ich glaube, ihr kriegt Förderungsgelder auch, aber ihr macht es ja im Grunde auch aus einem kommerziellen Interesse heraus, als ein Startup, oder jetzt inzwischen kann man noch Startup sagen, nee, schon etablierter als das.
Ne? Ja, wir haben ja jetzt hier in Köln zumindest im September 5-jährigen Geburtstag, was tatsächlich schon für uns irgendwie eine echte Zahl ist. Nein, also wir sind tatsächlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wir sind auch so gegründet, wir haben verschiedene Gesellschafter bei uns mit drin, Aktori hatten wir schon erwähnt, es gibt einige, die eher aus dem Immobilienbereich kommen, was natürlich für uns auch sehr spannend ist, wie kann man eben auch mit so einem, sagen wir mal, kulturellen Produkt, wie es TimeRight ist, tatsächlich auch Immobilien entwickeln. Das ist ja auch eine Frage, die uns in Zukunft beschäftigen wird. Wie sehen unsere Innenstädte aus, ohne jetzt zu philosophisch zu werden? Aber eben auch auf der anderen Seite eben auch Entertainment-Anbieter. Zum Beispiel ist die DEAG, die Deutsche Entertainment, ein großer Konzertveranstalter, will ich mal sagen, aus Berlin kommend, aber auch in ganz Deutschland auch, und beziehungsweise in ganz Europa aktiv, die mit uns bei uns dabei sind, die eigentlich nach Aktori der zweite Gesellschafter waren, die gesagt haben, hey, wir glauben an das Thema und wir wollen das mit euch groß machen und bis heute unseren Weg begleiten.
Ihr habt im ersten Jahr, glaube ich, hier in Köln gleich 120.000 Besucherinnen und Besucher gehabt. Wie hat sich das so entwickelt und wie läuft das, wie viel braucht ihr überhaupt, damit das die schwarze Null gibt, und was darüber hinaus?
Genau, also wir haben tatsächlich, sind hier, das muss man auch sagen, wir sind ein bisschen überrannt worden. Also wir hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet in den ersten Monaten, dass das so einschlägt. Und ja, waren dann im ersten Jahr bei 120.000, im nächsten Jahr konnten wir es sogar nochmal ein bisschen toppen. Und das war auch dann der Grund, wobei die Idee schon natürlich vor der Eröffnung in Köln bestand, auch weitere Standorte zu bauen. Aber man weiß das ja auch nicht so richtig, wie kommt das jetzt tatsächlich an. Aber das war der Grund, wo wir dann relativ schnell weiter gebaut haben, haben dann 2018 im Dezember Dresden eröffnet. 2019 kamen dann Berlin und München dazu, unser Doppeljahr, und 2020 Frankfurt im März 2020. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon dabei. Also wir hatten tatsächlich ein sehr rasantes Wachstum, und dann kam im März 2020 das, was wir wissen, was kam, nämlich die Covid-Pandemie, und wir wurden quasi wirklich von 100 auf 0 gebremst, und das war natürlich ein sehr, sehr surrealer Moment. Das muss man wirklich sagen. Also wir alle im Team und ich vielleicht noch mal ein Stück weit mehr waren so echt mal ganz kurz so ein bisschen ausgenockt und irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil wir natürlich wirklich in den letzten Jahren so viel und so intensiv gearbeitet haben, um diese Zeitreisen zu ermöglichen. Das war schon wirklich eine harte Nuss, weil für uns auch so jetzt haben wir 5 Standorte und 2020, das wird jetzt unser Jahr. Hatten wirklich tolle auch Besucherzahlen gesehen. In Berlin sind wir im August 19 richtig schön gestartet, auch mit dem Mauerfall-Jubiläum. Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Wir hatten wirklich tolle Reichweiten. Wir waren international in allen Pressen der Alliierten, in Russland, in Frankreich, in England und auch in Amerika. Auch in großen Blättern wie der Times, die über uns berichtet haben. Wir wurden im Heute-Journal von Marietta Slomka angekündigt, was ein Wahnsinn ist. Das ist so ein Traum, ja, als Unternehmen, das einmal zu schaffen. Und es war einfach der richtige Moment da, und ein bisschen Glück auch und tolle Arbeit von unserer Presseabteilung.
Aber dann kam der Einbruch, halt auch der große Dämpfer natürlich.
Dann kam der große Dämpfer, und das war halt wirklich so, dass wir gesagt haben, so 2020, das wird jetzt unser Jahr. Und es waren auch tolle Zahlen am Anfang, Januar, Februar. Und dann kam der wirkliche Dämpfer. Und waren, das muss man wirklich so sagen, zwei wirklich schwere Jahre. Wir haben versucht, alles Mögliche zu machen. Ich habe über Time Right Go schon ein bisschen erzählt, was wir auch wieder hier in Köln gestartet haben, was auch sehr erfolgreich tatsächlich läuft. Insbesondere, was ich total schön fand, auch da, wie toll das Kölnerinnen und Kölner angenommen haben, die gesagt haben, hey, wir wollen unsere Stadt nochmal auf eine neue Art und Weise entdecken, mhm, und machen das nochmal. Wir haben das bereits jetzt in Dresden und in München auch weitergeführt und da gibt es das auch und hoffen, dass noch die ein oder andere Stadt auch da weiter dazukommt. Und wir haben angefangen, tatsächlich Auftragswerke zu machen, also tatsächlich für andere, kleinere Städte im Auftrag der öffentlichen Hand oder auch privaten Unternehmen tatsächlich Zeitreisen zu gestalten und ja, sind da auch recht erfolgreich unterwegs. Wollen natürlich aber und hoffen, dass wir endlich mal wieder dann auch langsam, aber sicher wieder zurückkommen und alle 5 Standorte da sind, wo sie vor der Pandemie waren. Da sind wir noch nicht, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Das geht ja vielen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche so, dass wir natürlich, mhm, immer noch sehen, dass die Leute ein bisschen verunsichert sind, dass sie recht kurzfristig auch buchen. Dass wir alle so nicht so ganz wissen, was bringt uns jetzt eigentlich dieser Herbst, der davor steht. Und natürlich können wir es ein Stück weit auch nachvollziehen, aber es hat schon die ein oder andere Sorgenfalte, die es da gibt. Aber letztlich, du hast gefragt, wo wollen wir hin? Natürlich wollen wir weitere Zeitreisen auch bauen und wollen an weitere Standorte gehen.
Und auch profitabel werden, sicherlich.
Das Ziel und wieder profitabel werden, ja.
Also ihr wart's mal und habt dann sozusagen Rückschlag gekriegt.
Genau, also es war tatsächlich so, dass wir am Anfang profitabel waren, dann haben wir natürlich viel auch investiert, insbesondere in die neuen Standorte in München, Berlin und Frankfurt 2019. Ja, und dann kam halt dieser Rückschlag und wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt, das, was wir damals gesät haben, was jetzt schon ein bisschen, ja, länger her ist, dass wir das endlich auch ernten dürfen und dass wir wieder mal wirklich ein ganz normales Jahr haben und vor allen Dingen auch ein Weihnachtsgeschäft, was für uns ein ganz, ganz wichtiges Geschäft ist, weil natürlich da viele Familien was gemeinsam unternehmen.
Ihr habt ja 20 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ungefähr 100, glaube ich, wenn man alle zusammenrechnet, inklusive der, wie sagt man, studentischen Mitarbeiter oder Hilfskräfte auch. Kommt das ungefähr hin?
Genau, also wir haben tatsächlich eine Produktion so um die 20 Leute, die fest angestellt bei uns sind, die eben nicht nur, sagen wir mal, IT-Techies sind oder 3D-Entwickler, sondern tatsächlich auch Historiker, die dazu zählen. Also wir haben 3 festangestellte Historiker bei uns im Team, die tatsächlich diese ganze historische Recherche, ja, machen, um das auch ein authentisches Bild von Städten zu zeichnen. Und der Rest ist dann sozusagen, also der größte Teil ist dann natürlich die Teams vor Ort. Das sind zum Teil studentische Hilfskräfte, sind aber auch festangestellte Mitarbeiter. Wir bieten da alle möglichen Modelle, was man halt möchte. Wir haben auch Mitarbeiter, die begleiten uns sozusagen von Anfang an, tatsächlich jetzt schon über viele Jahre und sind seit 5 Jahren dabei und sind dann eben der Schaffner oder der Hutverkäufer begleiten die vielen Zeitreisenden, also die vielen Besucher und Besucher durch ihre Zeitreise bei uns in den Läden.
Habt ihr eigentlich in der Zeit, als die Pandemie dann zuschlug, die Mieten aussetzen können? Weil ihr wart ja immer in 1A-Lagen, muss man sagen, ne?
Genau, also das war tatsächlich am Anfang auch ganz unterschiedlich, muss man wirklich so sagen. Mit einigen Vermietern war das selbstverständlich, dass man, es war ja am Anfang total unklar, wie hilft jetzt der Staat, und Aussagen Überbrückungshilfe 1 und 2, naja, das waren heiße Tropfen auf ein Tropfen auf einen heißen Stein. Deswegen, ja, das war bei manchen ein bisschen eine schwierigere Verhandlung. Mit manchen war das ganz, ganz schnell klar, dass wir uns gegenseitig helfen und gegenseitig stützen. Und dann mit der Überbrückungshilfe 3 war es ja klar, im Prinzip, dass das der Staat übernimmt, und dann haben wir wieder auch unsere vollen Mieten spätestens dann sozusagen auch wieder voll gezahlt. War echt eine heikle Diskussion, weil natürlich keiner so richtig wusste, wer bleibt jetzt eigentlich drauf sitzen, der Mieter oder der Vermieter. Und das ging ja auch ganz, ganz vielen so. Wir haben natürlich auch irgendwie mit anderen Freizeitunternehmen und Kulturunternehmen gesprochen, wie ist es bei euch und so weiter. Und tatsächlich, wir haben 5 Locations in 5 Bundesländern, in 5 verschiedenen Städten, und überall wurde es halt anders gehandhabt und anders gemacht. Und ist es auch immer wieder spannend zu sehen, wie eben so ein Geschäftspartner dann die Partnerschaft wirklich ernst nimmt oder eben auch nicht so sehr. Also auch da ganz unterschiedliche und manche schwierige, aber auch schöne Erfahrungen gemacht.
Mhm. Wie sieht es aus mit einer Internationalisierung? Ich frage deshalb, weil ihr ja ganz zu Beginn 2018 mal was ganz Spektakuläres vorhattet, nämlich so eine Straßenbahn auch nach China zu transportieren für irgendeinen Freizeitpark. War das richtig?
Genau, das hatten wir nicht nur vor, sondern das haben wir tatsächlich gemacht.
Habt ihr gemacht? Okay. Das klingt wahnwitzig.
Es war ein echtes, das war wirklich ein Abenteuer und das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Programm, wenn ich davon anfange zu erzählen. Aber
warum
so ein paar,
muss man, haben die nicht da auch irgendeine Bahn, die man da einsetzen kann? Warum muss man die rüberfliegen?
Nein, es war wirklich der Wunsch. Also das muss man sich so vorstellen, soweit ich das einschätzen kann, ich bin jetzt auch kein China-Experte, aber es war eben damals der zentrale Wunsch, dass die Provinz, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, an alle Sinologen, verzeihen Sie mir, Jiangxi, die Provinz, die hat halt den Auftrag bekommen, sozusagen VR, Virtual Reality, da anzusiedeln und voranzutreiben. Und Nanchang, das ist eine große Stadt in dieser Provinz, ich hatte es ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, aber 5 Millionen Einwohner und wirklich eine große Stadt, und die sollte halt eine, naja, Weltkonferenz tatsächlich auch mit großen Namen, also Jack Ma und so weiter, die waren da auch da, ausrichten mit einer Messe dazu, einer Technikmesse im Prinzip, wo vor allen Dingen VR das Thema war, und einen Indoor-Freizeitpark. Und der Indoor-Freizeitpark, da haben die im Prinzip aus der ganzen Welt, mit Ausnahme der USA, verschiedene VR-Experiences sozusagen eingekauft, lizenziert, und die wurden da ausgestellt. Und da war der explizite Wunsch, dass eben auch tatsächlich nicht nur die VR-Experience, sondern wirklich auch das Material, also da sind wir wieder bei der Haptik, die Straßenbahn, die waren bei uns in Köln, haben sich das angeschaut und gesagt, nee, wir wollen unbedingt die Straßenbahn haben. Und wir haben gesagt, okay, sollen wir euch die Bauzeichnungen zur Verfügung stellen und ihr baut das nach? Nein, wir wollen, dass ihr das in Deutschland baut und das Ding dann rüberbringt. So, und das war dann wirklich sehr kompliziert, weil es war ein sehr knapper Zeitplan tatsächlich. Also wir haben, glaube ich, im Mai den Vertrag unterschrieben und im September hat das Ding Eröffnung gefeiert. Also es war wirklich eng.
Das ist für eine Containerreise gar nicht mehr.
Genau, und deswegen fiel eigentlich Container im Grunde genommen aus, zumal eigentlich die Straßenbahn von den Dimensionen gar nicht in den Container passt. Das wäre sehr kompliziert gewesen, dann hätte man in Teilen anliefern müssen und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir mit einem Spediteur das Ganze besprochen und okay, gesagt, getan, dann sollte das in der Antonov über Leipzig, Moskau und dann eben nach Shanghai geflogen werden. Das war auch der Plan, mit der großen Problematik, dass in Moskau tatsächlich der Flieger nicht mehr startbereit war. Also der war aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, irgendwas war kaputt. Wir haben dann nur so über den Spediteur die Nachricht bekommen. Wir als Team waren aber schon vor Ort in China. So, das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet und wir hatten natürlich einen extrem engen Zeitplan und dann ging es endlich weiter. Haben wir dann in der Nacht die Nachricht bekommen. Wir hatten nur keinen Überblick, dass wir genau jetzt in einen Feiertag, in einen chinesischen Feiertag reingerieten. Ja, das war vielleicht ein bisschen doof, dass wir uns ja vorher nicht erkundigt hatten, aber war halt so, ja, haben wir jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Und tatsächlich der Fahrer, der dann von Shanghai, vom Zoll, das ging alles glatt tatsächlich, da hatte ich ja so ein bisschen Bammel, okay, was machen die da, wenn wir jetzt so eine Straßenbahn da reinbringen in das Land, was sagen die dazu? Ja, so, ja, das ist ein Dekorationsbau, okay, können die damit was anfangen? Naja, in jedem Falle, das ging sehr glatt und dann hat tatsächlich der Fahrer gesagt, nee, ich fahre jetzt hier nirgendwo hin, ich habe Feiertag. Und das war halt so ein Feiertag, der geht dann halt über 2-3 Tage und er wollte halt gar nicht fahren und das war wirklich schrecklich. Und wir saßen da im Prinzip fest, wir wussten, die Bahn hängt jetzt da irgendwie im Zollbereich in Shanghai fest und der holt das Ding nicht ab. Ganz, ganz viele Telefonate und viel Blut, Schweiß und Tränen später kamen sie dann tatsächlich an und wir konnten das Ding dann installieren. War wirklich alles super, super knapp. War dann tatsächlich sogar, dass mein Geburtstag dann, ich habe dann verlängert und dass mein Geburtstag ich dann in China verbracht habe. Also das war dann so dieses Thema und wir haben es dann wirklich mit ganz eng auf der letzten sozusagen Rille geschafft, das Ding halt gut da unterzubringen und zur Eröffnung an den Start zu bringen.
Rückblickend, hätte man besser lassen sollen oder war es diese Erzählung allein schon wert, dass man das wahrscheinlich nicht vergessen wird?
Ja, so ein bisschen Hero-Stories, nein, also Spaß beiseite. Es war wirklich ein tolles Abenteuer, es war wirklich sehr, sehr anstrengend, weil damals hatten wir noch gar nicht vom Team her, also es lief wirklich sehr viel über Kraft von 2-3 wenigen Leuten, tatsächlich teilweise mit einer Internet-Live-Schalte, was natürlich nicht ganz einfach ist mit China, wo man dann teilweise quasi tunneln musste, um dann irgendwie über Australien überhaupt eine gute Leitung nach Deutschland zu bekommen, um halt das Ganze zu installieren und so weiter. Also es war wirklich Schwerstarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war eine tolle Erfahrung. Ich würde aber auch sagen, ja, das war damals ein gut bezahltes Projekt. Deswegen würde ich es auch nochmal machen, aber nur dann, wenn es wirklich, ich sag mal, rein von der Kalkulation einen echt guten Puffer gibt, weil man hat so viele Unwägbarkeiten. Und hätte man das vorher gewusst, dann hätte man vielleicht auch viele Dinge in der Zeit gar nicht gemacht. Und ich würde es heutzutage nur noch machen, wenn es wirklich, also wenn wirklich es einen guten Puffer in der Kalkulation gibt an Marge, weil ansonsten ist das halt wirklich ein krasses Unterfangen. Also ja, das muss man schon sagen, das geht nur über ganz viel Kraft und Enthusiasmus des Teams.
Ja, spannende Geschichte. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ja, wir wollen ganz gerne von unseren Gästen auch wissen, was ihnen an Köln besonders gut gefällt. Das hast du schon angedeutet, aber vielleicht können wir es mal verorten. Das wäre ja bei dir vielleicht auch ganz angebracht, dass du nochmal erzählen kannst, wo ist dein Lieblingsort hier in Köln?
Im Heute oder in 1926?
Oh, beides wäre interessant.
Oh, mein absoluter Lieblingsort ist tatsächlich, das muss ich sagen, auf der Schelsig. Da wohne ich auch. Warum? Weil dann kann ich so schön nach Köln rüberschauen. Also ich genieße das total, meinen Arbeitsweg morgens über die Deutzer Brücke zu laufen. Und so diese 5 Minuten Ruhe zu haben, am schönsten natürlich, wenn entweder aus dem Rathaus die Gedanken sind frei gespielt wird, aus dem Glockenturm oder eben auch der Kölner Dom läutet. Das sind für mich so die Momente, wo ich einfach nochmal abschalten kann, wo man auch mal einen Gedanken fassen kann und das genieße ich total. Also ich liebe das einfach über den Rhein und die Brise des Rheins zu spüren und auf Köln zu blicken. Einer meiner absoluten Lieblingsorte auf der Deutzer Brücke oder eben auch auf dem Rheinboulevard spazieren zu gehen. Mhm. Tatsächlich ein fantastischer Moment. Im 1926 ist es tatsächlich der Altermarkt. Da habe ich natürlich eine Verbundenheit, weil da ist unser Büro, da ist natürlich auch unsere Zeitreise-Location. Und das tatsächlich zu sehen, wie das früher aussah mit dem Rathaus, der ja wirklich eines der ältesten oder wenn nicht sogar das älteste Rathaus Deutschlands. Und natürlich auch diese tollen Häuser mit der Jan-von-Werth-Apotheke im alten Gewand und dem Jan-von-Werth-Brunnen da in der Mitte und dieses Markttreiben, wo es ja wirklich noch ein echter Marktplatz war. Das ist total schön, das liebe ich und da kann ich mich ab und zu mal reinbeamen und mir mal kurz eine Brille aufsetzen und für 2-3 Minuten im alten Köln abtauchen.
Jetzt könnte man ja böse sein und sagen, was ist, wenn du die Brille absetzt und das den gegenwärtigen Zustand siehst? Wie gefällt dir der alte Markt jetzt, wie er ist?
Also ich sage mal so, auch heute hat er seinen Charme. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er wieder zurückkommt, ein bisschen mehr Begrünung, wie es ja früher auch mal war und wie es ja auch im Bebauungsplan da ist. Wir haben das Glück, dass direkt vor uns ein Baum ist, tatsächlich, der ein bisschen in unserem Büroräumen, also wir sind in der 3. Etage direkt über unserer Location drüber. Das ist schön, aber man merkt auch, dass es wirklich warm wird. Also die Innenstadt heizt sich echt auf und das wäre mein Wunsch an die Stadtverwaltung, dass wir einfach noch mehr Grün, nicht nur am Altermarkt, sondern ich glaube, das ist ein Problem von vielen großen Plätzen. Der Heumarkt ist was Ähnliches. Einfach mehr Grün dahin bekommen und dass einfach die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes noch ein bisschen mehr atmen kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jonas Rothe, vielen Dank für den Besuch und die spannenden Einblicke in die Welt des alten Köln.
Ja, danke, dass ich da sein durfte und wir freuen uns, wenn der ein oder andere zu uns kommt am Altermarkt und mit uns auf Zeitreise geht.
Dankeschön.
Wirtschaft Köln am Platz.
Man muss reisen, um zu lernen, das wusste schon Mark Twain. Und auch eine kleine animierte Zeitreise rückwärts macht einen mit Sicherheit nicht dümmer. Unser heutiger Gast Jonas Rothe wird da sicher zustimmen. In der kommenden Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Manuel Heckel. Er hat den Kölner Gründer Martin Peters zu Gast. Mit seinem Startup DropFriends will er eine Lösung anbieten für ein klassisches Szenario des modernen Internet-Shopping. Man hat etwas bestellt, aber kann das Paket nicht entgegennehmen, weil man nicht zu Hause ist. Wer sich in der App registriert und einen kleinen Aufpreis zahlt, kann das Paket aber in der Nachbarschaft verwahren lassen und dort dann sicher abholen. Und auch der Nachbar hat etwas davon, denn ihm werden 50 Cent gutgeschrieben. Hören Sie gerne rein, um sich das Modell einmal vorstellen zu lassen. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich für heute und sage bis bald.